Deutschlandfunk, Information und Musik.
Denk ich an Deutschland.
Und heute denkt ein Meister des Pars pro Toto an Deutschland, der bundesrepublikanische Nachkriegsgeschichte in einer Familiensaga im sauerländischen Städtchen Altena erzählt. Eine Geschichte, die auch seine eigene, die seiner Familie ist. Der Schriftsteller Peter Prange.
Denke ich an Deutschland? Dann gute Nacht. Weil mein Vater hat ein Bettengeschäft und davon haben wir gelebt. Die Standardaussage meines Vaters war, wenn die Leute reflektieren würden, dass sie ein Drittel ihres Lebens im Bett verbringen und im Schlaf verbringen, würden sie viel mehr Geld dafür ausgeben. Tut mir leid, das war jetzt eine autorunwürdige Antwort, aber der Sohn eines Bettengeschäfts schlägt einfach durch. Naja, im Moment gibt es leider sehr, sehr viele Dinge, die einen um den Schlaf bringen können. Die ganze Widersprüchlichkeit, die in unserer Gesellschaft ist und in der vielleicht auch viele Dinge aus dem ganzen letzten Jahrhundert wieder hochkommen, zeigen nun sehr widersprüchliche Gesichter. Das schöne Deutschland, das weltoffene Deutschland, das neugierig ist auf das Fremde, auf das andere, das sich bereichern möchte mit anderen Gedanken, mit anderen Ideen, mit anderen Lebensweisen, prallt auf ein Deutschland, das auf einmal wieder in geradezu entsetzlicher Weise an Dinge denken lässt, die weit hinter uns zu liegen schienen, von Fremdenfeindlichkeit, von Abgeschlossenheit, von Vorurteilsbesessenheit, auch von fürchterlicher Ängstlichkeit, die sich dann in Spiegel verkehrt, in äußerster Aggressivität wieder äußert. Obwohl es heißt, dass das Sauerland die Pissecke vom lieben Gott ist, habe ich meine Kindheit immer in buchstäblich sonniger Erinnerung. In allen Kindheitserinnerungen scheint die Sonne. Das hängt aber, glaube ich, im Wesentlichen damit zusammen, dass meine Eltern mir eine wunderbar schöne Jugend gegeben haben. Aber bezogen auf das doch nicht so weit zurückliegende Kriegsende, natürlich sind da noch sehr konkrete Spuren des Krieges zu beobachten gewesen und die ich auch noch sehr gut in Erinnerung habe. Leute mit dem Appenbein, wie wir früher gesagt haben, oder einem Appenarm, Kriegerwitwen, Waisenkinder. Also man konnte an allen Ecken noch spüren, dass der Krieg nicht lange vorbei ist. Also bis heute, wenn ich von zu Hause spreche, meine ich immer noch Altena im Sauerland. Und wenn ich sage, ich wohne in Tübingen, meine ich nicht damit meine Heimat. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Thomas Bernhard hat mal gesagt, Heimat ist, wo man sich aufhängt. Dafür allerdings ist das Sauerland hervorragend geeignet, schon allein wegen der vielen Bäume.
Den lispelnd westfälischen Akzent vernahm ich mit Wollust wieder. Viel süße Erinnerung dampfte der Punsch. Ich dachte der lieben Brüder. Ich habe sie immer so lieb gehabt, die lieben guten Westfalen. Ein Volk, so fest, so sicher, so treu, ganz ohne Gleißen und Prahlen. Sie fechten gut, sie trinken gut, und wenn sie dir Hand dir reichen, zum Freundschaftsbündnis, dann weinen sie, sind sentimentale Eichen.
Der Sauerländer ist der potenzierte Westfale. Der ist strack, der ist geradeaus. Der tritt auch gern mal in Fettnäpfchen, was ich bei den Schwaben am laufenden Meter, jetzt auch nach 30 Jahren, immer wieder tue, weil die Schwaben genau das Gegenteil sind. Die überlegen sich jedes Wort dreimal, das sie sagen. Und wir sagen es und dann überlegen wir. Aber was ich an den Sauerländern mag, sind das Gegenteil vom Falsch. Also so um die Ecke sein und einem nicht in die Augen gucken oder sowas, das gibt es nicht. Also man riskiert eher zu hören, ey du Arschloch, was soll denn der Scheiß? Als, ja, ich finde sie sehr nett, ne? Und hintenrum hat man schon den Dolch in der Hand.
Einst waren wir mal frei, nun sind wir besetzt. Das Land ist in zwei. Was machen wir jetzt? Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder.
Bei dem neu erscheinenden Roman Unsere wunderbaren Jahre, der in meiner Heimatstadt spielt, erzähle ich die Geschichte der Bundesrepublik vom ersten bis zum letzten Tag der D-Mark. 1948 treffen sich drei Schwestern und drei Freunde und bekommen die berühmten 40 Mark, mit denen damals alles losging, der große Gründungsmythos der Bundesrepublik. Und jeder definiert sich natürlich mit dem, wofür er diese kostbaren 40 Mark ausgibt für sein ganzes weiteres Leben, so wie in der Bibel, was hast du gemacht mit deinen Talenten? Und deren Lebenswege habe ich verfolgt bis zur Einführung des Euro, sodass ich mit diesen Lebenswegen also so etwas wie eine Geschichte der Bundesrepublik schreiben konnte.
Wir sind eine ungelernte Republik, ist ja kein Wunder, ist ja kein Wunder. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg.
Ich glaube, wir Deutschen tun uns mit so etwas wie Nationalbewusstsein unglaublich schwer. Aus gutem Grund. Aus einem normalen Nationalbewusstsein ist in der Zeit des Nationalsozialismus eine menschenverachtende Ideologie geworden, die die halbe Welt in Schutt und Asche gelegt hat. Aus diesem Grund heraus ist es nur gesund, dass wir uns mit der Wiederentdeckung eines Nationalbewusstseins schwer tun. Auf der anderen Seite haben aber gerade wir Intellektuellen auch einen Fehler gemacht, indem wir sozusagen die ganzen nationalen Symbole jahrzehntelang den Dumpfbacken überlassen haben. Ich würde sagen, dass wir Deutschen uns da sehr toll entwickelt haben. Also wenn wir mal überlegen, wie wir noch so vor 100 Jahren gewesen sind und was für ein doch weltoffenes Volk wir geworden sind, auch jetzt in der Flüchtlingskrise bei allen Problemen, die wir haben. Ich meine, Deutschland ist vorangegangen und war mit Abstand das offenste Land und das gastfreudigste Land. Und das hätte man früher als typisch undeutsch empfunden, sich erst einmal nicht um Paragraphen geschert hat, sondern als erstes mal um die Menschen, die hier zu uns gekommen sind. Und darauf bin ich stolz, in dem Maße, wie man überhaupt stolz auf die Angehörigkeit zu einer Nationalität sein darf. Aber ich freue mich, dass wir so eine Bundeskanzlerin haben, die damals gesagt hat, das schaffen wir. Sie hat gesagt, die Humanität geht vor.